Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir hatten das Bild von der Hausgemeinschaft im Wochenspruch schon gehört. Und ich weiß nicht, wie es in Ihrer Hausgemeinschaft ist. Bei uns steht in der Mitte ein Tisch, ein Küchentisch, ein Wohnzimmertisch, ein Tisch im Vorzelt. Dort, wo man sich trifft, wo man Informationen austauscht und wo man gemeinsam isst. Über diesem Gottesdienst am siebten Sonntag nach Trinitatis steht das Bild am Tisch des Herrn. Und auch in so einer Hausgenossenschaft, Hausgemeinschaft mit Jesus ist klar, Jesus ist der Herr. Und er sorgt, auch wenn wir uns um ihn mitkümmern in unserer Hausgemeinschaft, für uns. Am Tisch des Herrn. Diese Formulierung finden wir in der Regel im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Kommt zum Tisch des Herrn. Aber wenn wir ein wenig darüber nachdenken, erkennen wir, am Tisch des Herrn sitzen oder stehen wir nicht nur einmal im Monat sonntags bei der Feier des Heiligen Abendmahls. Wir sitzen täglich am Tisch des Herrn. Immer eigentlich. Denn er füllt uns die Hand. Er füllt uns die Hand. Ich lese uns den Predigttext für heute in Abschnitten und dazwischen lasse ich meine Gedanken dazu einfließen. Der Predigttext steht im Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Danach kam Jesus an das andere Ufer des Galiläischen Meeres, das man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie gesehen hatten, wie er Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf eine Anhöhe und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus die vielen Menschen kommen sah, fragte er Philippus: Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er, Jesus, wusste, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte: Wir müssten 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stückchen Brot kaufen wollten. Da brachte Andreas, der Bruder von Simon Petrus, ein Kind zu ihnen. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische mitgebracht. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Zu wenig für zu viel. Zu wenig Essen für zu viele Menschen. Philippus ist fertig. Selbst für 200 Silberstücke, das wären etwa 200 Tageslöhne, also vielleicht 10.000 Euro, bekommt jeder nur ein kleines Stückchen Brot. Und so viel Geld aufzutreiben, ist unmöglich. Und auch Andreas ist fertig. Nur 2 Fische und 5 Brote. Viel zu wenig, um alle Menschen satt zu bekommen. Eigentlich alle Gründe dafür, abzubrechen. Das schaffen wir nie. Kein Geld. Nicht genug zu essen. Wir werden hungern müssen. Wenn ich den Blick erweitere und die Geschichte auch auf andere Situationen übertrage, dann heißt das: zu wenig für zu viel. Zu wenig Geld für zu viel Not. Zu wenig Mitarbeiter für alle Gemeindeangebote. Zu wenig Essen für zu viel Hunger. Zu wenig Urlaub, zu wenig Zeit, zu wenig Gesundheit, zu wenig Kraft. Von allem zu wenig. Zu wenig Ausbildung, zu wenig Angebote für Leistungskurse, wie gerade in der Schule diskutiert wird. Zu wenig stille Zeit, zu wenig. Und auf der anderen Seite, von allem zu viel. Zu viel Arbeit, zu viel Probleme, zu viel Stress, zu viel Sorgen, zu viel Dinge zum Erledigen. Das reicht doch nie. Wie geht unsere Geschichte weiter? Jetzt fordert Jesus die Jünger auf: Sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer lagerten sich auf dem Boden, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Wir hatten es ja schon gehört, dass Jesus schon wusste, wie er die Menschen versorgen würde. Jesus hat nämlich einen anderen Blick auf die Situation als Philippus und Andreas und wahrscheinlich auch einen anderen Blick auf die Situation als sie und ich. Und jetzt geht's los. Obwohl er nur 2 Fische und 5 Brote hat, lässt er die Leute lagern. Essen ist fertig. Was? Essen ist fertig? Aber Jesus sieht die Dinge anders. Was da ist, ist genug. Sonst hätte er nicht zum Essen gerufen. Das erstaunt. Aber es verändert uns. Jesus blickt auf das, was da ist, und nicht auf das, was nicht da ist. Jesus blickt auf das, was da ist, und sagt gegen alle Erwartungen: Es ist genug. Wir sagen: Wer bin ich denn? Was kann ich denn? Aber Jesus sagt: Du bist genug. Wir sagen: Ich kann doch nicht viel bewirken. Aber Jesus sagt: Was du bringst, ist genug. Wir sagen: Die Aufgabe ist doch viel zu groß, das schaffen wir nie. Aber Jesus sagt: Lass die Leute lagern, ich bin doch da. Wir sagen: Ich habe doch viel zu wenig, für das Dach zum Beispiel. Aber Jesus sagt: Es reicht, es ist genug. Wir sagen: Alles wird weniger und meine Kräfte schwinden. Aber Jesus sagt: Ich bin da, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sag den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Dieser Satz verändert die Welt. Essen ist fertig. Es ist genug da. Ich lese in unserer Geschichte weiter. Dann nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso die 2 Fische. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Das ist jetzt die Überraschung, das Wunder. Jeder bekommt so viel, wie er will, obwohl es doch eigentlich nicht reicht. Aber was genau macht Jesus? Er nimmt die Lebensmittel, dankt Gott und teilt sie aus. Und alle werden satt. Es ist sogar noch etwas übrig. Wir sehen das Wunder, die wundersame Brotvermehrung. Aber was geschieht? Jesus nimmt die Brote, dankt und gibt. Nehmen, danken, geben. Das tut Jesus, mehr nicht. Jesus nimmt, was da ist, er dankt für das Vorhandene und teilt es aus, gibt es weiter. Nehmen, wahrnehmen, annehmen, danken, weitergeben. Für das Wenige, was da ist, danken, auch wenn es schwerfällt. Und das weitergeben. Aber was machen wir? Wir wiegen, messen, zählen, verwalten den Mangel. Wir prüfen, schätzen ab und leiten daraus ab, es reicht nicht. So machen es ja auch Philippus und Andreas. Philippus kalkuliert, wahrscheinlich holt er seinen Taschenrechner raus, überschlägt, ermittelt Riesensummen. 200 Tagelöhne, vielleicht 10.000 Euro. Das macht 2 Euro pro Mann. Rechnen wir 4 Personen pro Mann, sind das 50 Cent pro Familie. Wer schon mal in der Bäckerei eingekauft hat, weiß, dafür gibt es nicht mal eine Laugenbrezel, sondern vielleicht 1,5 Brötchen. Oder ein Baguette für jede Familie. Und zu trinken braucht man ja auch noch. Andreas läuft immerhin los und fragt herum, ob irgendjemand was abgeben kann. Aber es kommen eben nur 5 Brote und 2 Fische zusammen. Es reicht nicht, denken wir. Aber Jesus sagt, Essen ist fertig. Er nimmt, was da ist, dankt und gibt. Ich lese in unserer Geschichte weiter. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Und die Jünger füllten noch 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Es ist also nicht nur, dass es für alle reicht, was Jesus gibt, dass es sogar dicke reicht. Es ist sogar noch etwas übrig. 12 Körbe, unerwartet viel. Es ist ja eigentlich noch mehr übrig, als am Anfang da war. Denn um 5 Brote und 2 Fische auf 12 Körbe zu verteilen, da muss man sich ja schon ein bisschen überlegen, wie man diese kleine Menge verteilen will. Ist schon die Tatsache, dass es für alle reicht, was Jesus gibt, eine Überraschung? Ist es sogar noch mehr da? Das müssen wir uns merken. Der Dreiklang, den Jesus hier macht, nehmen, danken, geben, er führt zu Überfluss, zu Überschuss, sogar zu Vermehrung. Essen wird vermehrt, Gaben werden vermehrt, Geteiltes wird vermehrt, Gespendetes wird vermehrt. Und Jesus ermahnt uns gleich, lasst nichts verderben, geht mit diesem Überfluss verantwortungsvoll um, teilt auch das wieder. Ich übertrage das mal in unsere heutige Welt, in der es zwar auch immer wieder um Nahrung geht, aber gerade wir hier in Deutschland fühlen ja doch oft andere Herausforderungen. Vielleicht kann uns das ein Beispiel sein, wenn Jesus schaut, was da ist, Gott dafür dankt und es weitergibt. Zum Beispiel bei unserer eigenen Finanzsituation, auf unsere schmale Rente oder unseres vielleicht nicht so große Gehalt. Auch darauf, was wir uns alles nicht oder nicht mehr leisten können. Vielleicht können wir auch hier wahrnehmen und annehmen, was da ist, Gott dafür danken und selbst davon noch abgeben. Und darauf vertrauen, dass Gott im Überfluss zurückgibt. Oder mit dem Blick auf unser geistliches Leben, auf die wenige Zeit, die wir mit Jesus verbringen. Vielleicht haben wir ein schlechtes Gewissen, weil es so selten und so kurz ist. Aber könnten wir auch darauf vertrauen, dass Gott uns sagt, es ist gut, dass du Zeit mit mir verbringst. Weiter so. Vielleicht sehen wir auf Arbeitsfelder in unserer Gemeinde und die Frage nach den Mitarbeitern dort. Vielleicht macht Jesus mehr daraus. Er freut sich über jeden, der da ist und ärgert sich nicht über den, der nicht da ist. Können wir auch dort die Mitarbeiterschaft nehmen, die da ist, die sich einbringt, Gott dafür danken und daraus teilen für die Menschen, die unsere Kreise besuchen. Oder nochmal Finanzen, ich bin halt nun mal Banker, ich kann da nicht so ganz leicht raus. Wir haben erlebt, dass sich ungeahnte Türen öffnen als Gemeinde, wenn ich an die Finanzierung des Gemeindehauses denke. Viele haben gesagt, das schafft ihr nie, das ist doch viel zu viel. Und doch haben wir in 10 Wochen 2013 220.000 Euro zusammengelegt. Wir haben genommen, was da ist, wir haben Gott dafür gedankt. Und viele haben sich bisher finanziell am Bau beteiligt. Oder auf dem Mitarbeiterabend, wo wir doch in der Regel nur 30 bis 40 Mitarbeiter zusammen haben, obwohl weit über 120 Mitarbeitende sind in unserer Gemeinde. Vielleicht sind eben diese 30 oder 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 2 Fische und 5 Brote, die Jesus verteilt. Es könnte uns ein Vorbild sein, wie Jesus vorzugehen, zu sehen und zu sagen, was da ist, ist genug, und dann nehmen, danken, geben. Aber unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ich lese weiter im Johannes Kapitel 6. Als die Leute begriffen, was Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, auf den wir so lange gewartet haben. Jesus merkte, dass sie ihn jetzt unbedingt festhalten und zu ihrem König ausrufen wollten. Und deshalb zog er sich in die Berge zurück. Er ganz allein. Die Menschen in der Geschichte ahnen zumindest, dass hier nicht nur irgendjemand ein Wunder bewirkt hat. Sie sehen die Verbindung zwischen der Nahrung, mit der Jesus sie versorgt hat, und dem Manna, das Gott dem Volk Israel in der Wüste zukommen ließ. Wir haben in der Lesung davon gehört. Und sie schließen daraus, dass dieser Mann von Gott kommen muss. Das ist wirklich der Prophet, sagen sie, auf den wir so lange gewartet haben. Und sie wollen mehr. Jesus soll ihnen ganz dienen. Die Leute wollen eine Regel aus Jesu Handeln ableiten. Gib uns immer dieses Brot. Ihn festhalten, ihn zum König machen. Er soll das immer so machen. Wie gern würden wir manchmal Jesus mit seinen Wundertaten uns untertan machen, damit auch in unserem Leben dieses Vermehrungswunder geschieht, damit unserer Hausgemeinschaft alles ordentlich läuft. Doch so einfach ist das nicht. Jesus geht weg. In der Bibel geht er an diesen Situationen immer weg. Er entzieht sich der Menge, er zieht sich in die Einsamkeit zurück. Denn es geht ja nicht nur ums Sattwerden, um Nahrung für die Mägen, um die Auffüllung der Mitarbeiterreserven, das Stopfen der Finanzlöcher. Es geht ja um Jesus, um ihn allein. Indem sich Jesus zurückzieht, zeigt er den Menschen: Hey Leute, das geht hier nicht nur um meine Wunder, es geht um mich. Ohne mich wäre das hier alles nicht passiert. Was also ist das eigentliche Wunder in diesem Bericht? Es ist die Tatsache, dass wir nach dieser Geschichte in all unseren Bedürfnissen auf Jesus zurückgeworfen werden. Dass es eben nicht nur heißt, es ist genug, sondern er allein ist genug. Jesus, du bist doch da, das genügt. Die Bibelausleger, die ich gelesen habe, sind sich einig in der Einschätzung, dass diese Geschichte nur die Einleitung ist zu einem der zentralen Gespräche zwischen Jesus und den Jüngern. Anschließend lesen wir die Geschichte von der Stillung des Sturms. Die Jünger werden ganz auf Jesus zurückgeworfen. Allein, dass er da ist, rettet sie im Sturm. Jesus, du bist doch da. Das genügt. Du genügst. Es gipfelt in dem Dialog zwischen der Menschenmenge und Jesus. Die Menschenmenge bittet ihn: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Und Jesus antwortet überraschend: Ich bin das Brot des Lebens. Können wir da mitgehen? Jesus ist kein König, sondern Brot des Lebens. Ich habe da so ein Foto aus so einer Bäckerei gefunden mit ganz viel Brot. Nicht alle Jünger waren damit einverstanden und manche, so wird berichtet, kehren ihm den Rücken. Aber für mich ist das die Auflösung. Jesus macht es uns vor. Er nimmt wahr, was da ist, dankt dafür und teilt es. Aber das ist nicht das Modell. Das Modell ist, uns auf Jesus zurückfallen zu lassen. Er ist das Brot. Heißt, er ist derjenige, der satt machen will, der trösten, auffüllen, reinigen will, der Gelingen schenken, durchhalten, geduldig zu bleiben schenken will. Er ist derjenige, von dem alles kommt, weil er schaut, was da ist, was wir sind, wer wir sind, was wir können, was wir haben. Und das nimmt, Gott dafür dankt und es vermehrt. Das können wir nachmachen in unseren Situationen, aber nicht, weil wir Jesus auf diese Rolle festnageln, sondern weil wir uns abhängig machen von ihm. Wie bei der Brotvermehrung. Jesus aber wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Wie im Sturm. Jesus, du bist doch da, das genügt. Wie im echten Leben. Jesus, du bist bei mir. Du bist mein Stecken und mein Stab und mein Trost. Von dir kommt alles, was ich brauche. Du füllst mir die Hand. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.